der David, natürlich wollte es euch in Russisch bringen. Und ich kann es verstehen, weil irgendwie gehört es zu Russland und alle unsere Erfahrungen in diesem Land durch die letzten Jahre. Also jetzt bleiben wir noch etwas Zeit bei der Bundeslade. Wie wir am ersten Abend gesehen haben, ist die Bundeslade das Kernstück der Stiftshütte. Dort ist der Thron Gottes. In der Bundeslade waren die zwei Gesetzestafeln. Und obendrauf der Gnadenstuhl, dieser goldene Deckel mit Cherubime. Gottes Thron, Gottes Gegenwart, Gottes Exekutive, Gottes Regierung. Gott anwesend, sein Volk zu regieren und unter seinem Volk zu wohnen. Und im letzten Vortrag haben wir gesehen, dass der Bund, der alte Bund so genannt, war ein Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk auf der Basis des Gesetzes. Und als Ausdruck davon besprengte Mose das Volk mit dem Blut. Eigentlich aus anderen Stellen lernen wir, dass ein Teil des Vorganges war, dass das Volk eine sehr eigenartige Zeremonie durchgeführt haben. Die haben ein Tier genommen und das Tier getötet und in zwei Teile gemacht. Und das Volk musste zwischen den zwei Teile marschieren. Als man damals einen Bund oder einen Vertrag machte, gab es solche Zeremonien. Und die sind sehr ausdrucksvoll und sehr leicht zu verstehen. Normalerweise diese Verträge oder Bündnisse waren zwischen zwei Parteien. Wie heutzutage, wenn man ein Haus kauft oder verkauft. Es gibt gewisse Bedingungen. Du sagst, du bist bereit, mir dein Haus für 100.000 Mark zu bezahlen. Ich sage sofort, wunderbar. Und dann, ich unterschreibe, dass ich bereit bin, für das Haus die 100.000 Mark zu bezahlen. Und wir unterschreiben einen Vertrag. Es hat zwei Parteien, du und ich, und beide Seiten haben Bedingungen zu erfüllen. Ich muss dir die 100.000 Mark geben, und du musst mir dein Haus geben. Damals, um sowas absolut klar vor der Öffentlichkeit zu stellen, nahm man ein Tier, teilte das Tier in zwei kleine Haufen und beide Parteien gingen durch dazwischen, zwischen diesen zwei Tierteilhaufen sozusagen. Und der Ausdruck war eindeutig klar. Wenn ich mein Teil der Bedingung nicht einhalte, dann hast du das Recht, zu mir zu tun, genau was zu diesem Tier getan worden ist. Das war ziemlich deutlich, dass die Bedingungen einzuhalten waren. Also das hat das Volk getan. Zwischen den Teilen gegangen, heißt es im Alten Testament beim Alten Bund. Und schon haben wir gesehen, dass mit diesem Alten Bund es gab Probleme. Die Probleme waren nicht, dass das Gesetz schlecht war. Das Gesetz war gut. Das Gesetz war Ausdruck der Heiligkeit Gottes. Aber das Problem war, das Gesetz hat so einen hohen Maßstab, dass die Leute nicht fähig waren, das Gesetz einzuhalten. Das Problem lag nicht im Gesetz, sondern im Volk. Und wer in einem strauchelt, ist schuldig, weil er oder sie haben Gottes Maßstab nicht erreicht. Aber das Volk hat das nicht eingesehen. Obwohl mit der Zeit würde es immer wieder deutlicher, dass dieses Problem gab. Und so schon im Alten Testament, in Jeremia Kapitel 31, sprach Gott durch Jeremia zum Volk von einem neuen Bund. Und Hebräerbrief greift dieses Thema auf, und in Hebräer 8 und Hebräer 10, zweimal, lesen wir die Wortlaut des neuen Bundes. Also bei einem Vertrag, juristisch gesehen, ist die Wortlaut äußerst wichtig. Jedes Wort ist wichtig. Und so wollen wir die Wortlaut des neuen Bundes betrachten. Vers 6 von Hebräer 8. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Denn wenn jener erste Bund tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Es wäre nicht nötig gewesen. Denn tadelnd spricht er zu ihnen, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Das heißt, das ist eine präzise Aussage über welchen Bund er gemeint hat, weil es sehr viele Bündnisse im Alten Testament gibt. Er spricht gerade von diesem Bund hier, dass im Alten Testament zum Zeitpunkt des Auszuges aus Israel gemacht würde mit dem Volk Israel. Das heißt, der Bund, dessen Bedingungen in diesem Bundeslade hier waren. Nicht nach der Art des Bundes. Dieses Nicht braucht man zu betonen. Weil hier ist es eindeutig, dass es ein kolossaler Unterschied gibt zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Und es ist sehr wichtig für uns, genau zu merken, was dieser Unterschied eigentlich ist. Nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie blieben nicht in meinem Bund und ich kümmerte mich nicht mehr um sie, spricht der Herr. Das war die Bedingung. Das heißt, das Volk hat gesagt, wir halten unseren Teil ein. Wir halten das ganze Gesetz. Aber wenn das Volk das ganze Gesetz nicht einhielt, dann, das Verhältnis würde sofort gebrochen. Und so sagt Gott ganz logisch, ich kümmerte mich nicht mehr um sie. Sie hatten ihren Teil gebrochen, nicht eingehalten. Also was ist dann der Unterschied? Denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Und nicht werden sie ein jeder seinen Mitbürger und ein jeder seinen Bruder lehren und sagen, er kenne den Herrn. Denn alle werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Denn ich werde ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihre Sünden werde ich nie mehr gedenken. Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber alt ist und sich überlebt hat, ist dem Verschwinden nahe. Und jetzt in Hebräer Kapitel 10. Dieser Wortlaut ist so wichtig, dass es in Hebräerbrief zweimal wiederholt wird. Hebräer Kapitel 10, und diesmal lesen wir in Vers 12, um den Zusammenhang genau zu begreifen. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Also hier ist ein Zeugnis, dass das ein für allemal Opfer Jesu Christi auf dem Kreuz, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht hat. Wie bezeugt das uns der Heilige Geist? Folgendermaßen. Denn, nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich Ihnen nach jenen Tagen errichten werde, spricht der Herr. Ich werde meine Gesetze in Ihre Herzen geben und sie auch in Ihre Sinne schreiben. Nachdem er das gesagt hat, sagt er was? Ihre Sünden und Ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber dafür eine Vergebung ist, gibt es kein Opfer für die Sünden mehr. Also hier ist dieser neue Bund ganz anders vom ersten Bund. Und wir merken zunächst, dass der neue Bund hat das Gesetz Gottes nicht vergessen. Das ist äußerst wichtig. Der neue Bund sagt nicht, vergiss das Gesetz. Das Gesetz war hoffnungslos. Nein, nein. Der neue Bund sagt etwas noch Stärkeres. Es sagt, ich gebe meine Gesetze in euren Sinn. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Das ist der erste Satz des neuen Bundes. Gott beabsichtigt, sein Gesetz auf dem Herz des Volkes zu schreiben. Aber es gibt einen zweiten Satz. Und der zweite Satz lautet, Ihre Sünden und Ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Das ist der Riesenunterschied. Im ersten alten Bund, das hier beschrieben ist, wenn das Volk gesündigt hat, letzten Endes sagte Gott, ich kümmere mich nicht mehr um sie. Das Verhältnis ist weg. Aber beim Neuen Bund. Zuerst sagt Gott, ich schreibe mein Gesetz in ihren Sinn und dann ihre Sünden und Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Also diese Aussage nicht mehr gedenken bedeutet nicht, dass Gott unsere Sünden vergessen hat. Sonst hätte er uns vergessen. Es ist ein juristisches Wort, ein juristischer Terminus, nicht mehr gedenken, weil in alten Nationen sehr oft, wie auch heute, es gab Bücher, wo eingetragen würde, alle Übertretungen und was weiß ich. Und regelmäßig würden diese Bücher geöffnet, zu sehen, was ist die Situation mit Bert Mockross oder John Lennox oder wer weiß ich. Das heißt, die waren offiziell ins Gedächtnis zurückgerufen. Und was hier gemeint ist, ist etwas viel, viel Besseres, als wenn Gott uns vergessen würde. Das wäre verrückt. Sondern, dass er nie mehr unsere Sünden offiziell, juristisch gegen uns bringen wird, um uns zu strafen. Das ist, was es bedeutet. Ich meine, denk mal darüber nach. Wenn Gott deine Sünden vergisst, in dem Sinne, dass sie einfach aus seinem Gedächtnis weg waren, dann bist du aus seinem Gedächtnis weg. Hier ist etwas viel Tieferes und viel Schöneres eigentlich. Gott vergisst uns nicht. Aber was er tut, ist, er ist bereit, unsere Sünden nicht mehr zurückzurufen, als Grund, um uns zu strafen. Dieser Bund ist auf der Basis eines viel besseren Situations. Und das Alte Testament, und das war mein Punkt am Ende des letzten Vortrages, das Alte Testament gibt uns ein Zeugnis dafür, in dieser Zeremonie am Versöhnungstag, wo der Priester Blut besprengt hat auf den Boden und auch auf den Gnadenstuhl. Weil dort für einen Augenblick war das Blut auf dem Altar und Gottes Gericht sah nicht die Person sozusagen, sondern das Blut. Und Gottes Gericht war zufrieden damit. Und Römer Kapitel 3 benutzt das als Hilfe, als bildhafte Sprache, um uns zu helfen, unsere Rettung zu verstehen. Und wir lesen es wieder mal, Römer Kapitel 3. Jetzt aber, Vers 21, ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Dort bei der Bundeslade war die Herrlichkeit Gottes. Buchstäblich die Herrlichkeit Gottes. Und wir haben es nicht erlangt. Das Bild hier ist von einer Reise Richtung Gott. Und wir erlangen nicht seine Herrlichkeit. Wir taugen nicht, das zu tun. Und so was hat Gott getan. Wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott dargestellt zu einem Sühneort oder Gnadenstuhl, genau dieses Stück hier, dieser Gnadenstuhl. Gott hat Jesus gemacht zu einem Gnadenstuhl. Durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Und hier kommen wir zu diesem Kernthema wieder mal. Gott ist gerecht, Gott ist heilig. Und das Grundproblem für alle Religionen, und es lohnt sich, in dieser pluralistischen, modernen Welt darüber nachzudenken. Das Grundproblem für alle Religionen ist folgendes. Wenn es einen Gott gibt, dann ist er per Definition heilig. Und ich bin nicht heilig. Und das Grundproblem ist, wie kann ein heiliger Gott ein Verhältnis haben mit einem nicht heiligen Menschen? Wenn Gott sagt, also, es macht mir nichts aus, wie du dich benimmst, und er vergisst seine Maßstäbe, das ist hoffnungslos. Das Problem ist, wie kann Gott sein Gesetz ernst nehmen und nicht ernst nehmen und ein Verhältnis zwischen uns beide machen? Und wir sehen dort, wie deutlich es ist, dass die Menschen nie auf der Basis ihrer Leistung dem Gesetz gegenüber Gott zufällig sein können. Und so, das ist das Grundproblem aller Religionen. Und sehr oft werde ich gefragt, warum bist du Christ und nicht Angehörige dieser Religion oder jener Religion? Und ich sage, ich habe zwei Antworten, eine lange Antwort und eine kurze Antwort. Und die, die mich kennen, bitten mich, die kurze Antwort zu geben. Ich sage, die kurze Antwort ist, dass Jesus allein in der Geschichte löst dieses Problem. Er bietet mich etwas an, das in keiner anderen Religion mir angeboten wird. Er konkurriert mit niemandem, weil niemand anders bietet mir an, eine Vergebung, die Gottes Gesetz ernst nimmt, meine Sünde ernst nimmt, aber eine Lösung hat zum Problem meiner Schuld, die ich verdient habe vor Gottes Gesetz und vor seinem Thron. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Und dieses Blut dort, auf dem Sühnedeckel ist ein Symbol für das Blut Christi. Und es ist sehr einfach. Stellen wir uns vor, wir sind dort auf dem Gnadenstuhl, wenn wir das einfach einen Augenblick vorstellen können. Und Gottes Gericht schaut auf uns, aber sieht das Blut Christi. Das ist genau, was uns hier gesagt ist. Gottes Gericht blickt auf Gottes Gesetz. Wir können es uns, wenn wir die Fantasie haben, wie eine Art Röntgengerät uns vorstellen. Gottes Gericht blickt hinunter und sieht Gottes Gesetz und wir sind dazwischen. Und das Blut Christi kommt dazwischen. Und bedeutet, dass die Forderungen des Gesetzes aufrechterhalten worden sind am Brandopferaltar, in dem Christus für alle diese Sünden gestorben ist. Also das ist der Kernidee. Und das hilft auch nebenbei, wenn ich die Bemerkung machen darf, ein anderes Problem zu lösen, die manche mich schon gefragt haben. Hier war ein Volk damals, und sie haben ständig diese Tieropfer gebracht zu Gott. Die Tieropfer könnten unmöglich Sünde wegnehmen, heißt es im Neuen Testament. Und die Frage ist, haben sie damals eine Erfahrung von Vergebung gehabt? Die Antwort dazu ist ja. Wieso denn? Hier ist die Antwort, Römer Kapitel 3. Vers 25, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass der gerecht ist, Gott gerecht ist, und den Rechtfertiger, der des Glaubens an Jesus ist. Merken wir, er spricht von zwei Gruppen von Leuten hier. Wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Das sind nicht die vorher geschehenen Sünden im Leben von Paulus oder in meinem Leben. Das sind die Sünden, die gemacht worden sind unter dem alten Bund, in der Vergangenheit. Hebräerbrief macht es auch deutlich. In Hebräerbrief, Wir sehen, dass er in Kapitel 9, Vers 15, und darum ist er, das heißt Jesus, Mittler eines neuen Bundes. Damit, da der Tod geschehen ist zur Lösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Der Tod Christi steht mitten in der Zeit. Das heißt mitten in der Geschichte. Vor ihm war der alte Bund, nach ihm der neue Bund. Und wenn ich die Frage stelle, wie ist es, dass ich eines Tages David und Mose und Abraham im Himmel treffen werde? Ich bin sehr gespannt, mit diesen Leuten zu sprechen. Du auch, hoffentlich. Wieso denn? Weil sie wussten nichts von Jesus. Hier ist die Antwort. Dass der Tod Christi in Raum und Zeit hat eine Wirkung rückwärts in der Geschichte, genauso wie dieser Tod eine Wirkung vorwärts in die Geschichte hat. Und Gott dürfte die Leute Vergebung geben aufgrund eines zukünftigen Opfers. Und die werden die Erbe erlangen letzten Endes, weil Christus auch für sie gestorben ist. Abraham wird im Himmel sein, weil Christus für ihn gestorben ist, genau so wie du. Aber der Unterschied war damals, erstens, sie wussten das nicht, und zweitens, bis Christus in Wirklichkeit gestorben war auf dem Kreuz, könnte keiner ein vollkommenes Gewissen haben. David hat eine Erfahrung der Vergebung. Lesen wir Psalm 51. Aber wenn du zu David gekommen wärst damals und hat ihn umarmt und sagt, David, erzähl mir über deine Vergebung. Und er hätte dir mit großer Freude erzählt, wie der Herr ihn vergeben hat. Und dann sagst du zu ihm, David, komm mal in das Allerheiligste und wir werden dem Herrn dafür danken. Na, das darf ich nicht. Das darf ich nicht. Seine Erfahrung der Vergebung ging nicht so weit, dass es ihm gestattet würde, in das Allerheiligste hineinzugehen und Gott anzubeten. Nein, nein. Weil noch nicht ist der Tod eingetreten, der Tod Jesu Christi. Aber da dieser Tod stattfand, dann ist der Weg offen für uns, die volle Erfahrung der Vergebung und befreit sein, direkt in die unmittelbare Gegenwart Gottes zu sein. Aber wie sieht das alles praktisch aus? Es gibt eine Tradition, eine christliche Tradition, die den Kern des Christentums beschreibt. Und das ist das Abendmahl, wo wir Brot und Wein regelmäßig nehmen. Es geht zurück zum Herrn. Das ist wichtig auch zu merken, weil das ein sehr wichtiges Zeugniswert hat. Es gibt Leute, die sagen, ja, Jesus ist gestorben, aber dann kam dieser Paulus mit allerhand jüdischen Ideen und er hat das Christentum völlig verdorben, in der er gesagt hat, dass wir müssen das Christentum in einer Art und Weise mit Opfer verstehen, ein stellvertretendes Opfer Christi und so weiter. Und das hat Jesus nie gemeint. Das ist völlig falsch. Weil das Abendmahl geht ganz zurück zu Jesus selbst. Was sagt uns das Abendmahl? Brot und Wein auf einem Tisch. Sein Leib für uns gegeben. Sein Blut für uns gegeben. Es konzentriert uns auf den Kern seines stellvertretenden Opfers. Und es geht, ich wiederhole, zurück zu Jesus selbst. Paulus hat das Christentum nicht missverstanden, sondern inspiriert durch Gottes Geist weiter erläutert, damit wir die Einzelheiten verstehen können. Also es ist ein Zeugnis. Aber wichtig für unsere Betrachtung jetzt ist die praktische Seite. Was bedeutet es, wenn ich an das Abendmahl teilnehme? Und in 1. Korinther 11, ein sehr bekanntes Kapitel, in 1. Korinther 11 lesen wir in Vers 25. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Also zeugnisartig, wie schon gesagt, wenn wir Brot und Kelch nehmen, wir verkündigen eine Botschaft zu der Welt. Das ist wichtig. Aber persönlich, wenn ich diesen Kelch nehme und trinke, das ist der Kelch des neuen Bundes. Wir haben gemerkt, wenn wir die Wortlaut genau betrachtet haben, dass der Herr hat versprochen in Jeremia, einen neuen Bund mit dem Haus Israel zu machen. Und es gibt Leute, die das begrenzen auf das Haus Israel, aber Paulus hat es zu allen Christen überall überliefert, in 1. Korinther 11. Die meisten in Korinth waren von heidnischem Hintergrund. Und die nahmen auch teil an das Brotbrechen und die nahmen auch den Kelch. Und es ist für sie auch der Kelch des neuen Bundes. Was soll das heißen? Folgendes. Wenn ich diesen Kelch nehme, ich sage öffentlich zu dem Herrn, Herr, du bist mein König. Ich bin einverstanden mit der Wortlaut deines neuen Bundes. Herr, ich bitte dich, regiere mein Leben auf der Basis des neuen Bundes. Wahrscheinlich die meisten von uns tun das regelmäßig, ich hoffe es zumindest. Aber vergessen wir ab und zu mal, was wir tun? Hier ist eine Tatsache, wo Gott durch seinen Apostel Paulus bringt uns ständig zurück zum Kern des Christentums, zum Kreuz, ja, aber zum Kreuz als Regierungsinstrument, zum Bund. Gott will unser Herr sein. So, ich sage, dass ich bejahe die zwei Sätze in diesem neuen Bund. Der erste Satz haben wir gelesen. Ich werde meine Gesetze geben in ihren Sinn. Ich werde meine Gesetze auf ihre Herzen schreiben. Das heißt, wenn ich den Kelch nehme, ich sage zum Herrn, Herr, schreib in mein Herz dein Gesetz. Das heißt, der Ausdruck deines Charakters. Ändere mich. Wenn wir wissen wollen, was ein Beispiel, wie ein Beispiel davon aussehen könnten, dann finden wir das im 2. Korintherbrief. Wo in Kapitel 3 Paulus beschreibt die Korinther in einer faszinierenden Weise als ein Empfehlungsbrief. Vers 2. Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerner Tafel, wie es damals war, sondern auf Tafeln, die fleischernen Herzen sind. Paulus beschreibt diese Gläubigen in Korinth als ein Brief Gottes, das zu lesen war von allen, weil Gott am Schreiben war, in ihrem Leben. Der Charakter Gottes war zum Vorschein gekommen in ihrem Benehmen und Leben, so dass alle lesen können. Was liest man von mir ab? Das ist eine sehr praktische Sache, dieser neue Bund. Es ist das Verhältnis zwischen mir und dem Herrn. Und er will in meinem Herz schreiben, durch seinen Geist, nicht jetzt nicht mehr auf steinernen Tafeln, sondern in mein Herz. Er will seine Persönlichkeit schreiben. Hat sein Gesetz und seine Maßstäbe nicht vergessen. Nein, nein. Er schreibt sie in mein Herz. Das sage ich jedes Mal, dass ich den Kelch nehme. Aber du sagst, ist das nicht sehr schwierig? Weil es war schlimm genug, wenn Gott sein Gesetz auf steinernen Tafeln hatte. Auch dort bewirkt das etwas in meinem Gewissen und produziert dieses Sündenbewusstsein. Aber wenn Gott sein Gesetz in mein Herz schreibt, wird es noch schlimmer werden. Natürlich. Habt ihr es noch nicht entdeckt? Wenn Gott in mein Herz schreibt, dann werde ich viel bewusster werden von meinem Mangel und Schwächen und Sünden, Übertretungen. Was denn? Wenn wir unter dem ersten Bund waren, dann aus. Aber das ist nicht der erste Bund. Und hier ist der Unterschied. Der zweite Satz jetzt ist äußerst wichtig. Jetzt, eure Sünden und Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Das ist mächtig. Wenn wir das nur begreifen könnten, und das gehört zu unserer Gewissheit, dieser neue Bund so sorgfältig, erster Satz, Gott beabsichtigt in uns zu schreiben, aber wenn das, wie es sein wird, wenn das deckt auf unsere Sünden und Schwachheiten, dann dürfen wir sie bekennen, weil der zweite Satz lautet, ihre Sünden und Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Es ist wichtig, nicht wahr? Sehr, sehr wichtig, dass wir das begreifen. Und Paulus sagt, wenn wir es nicht begreifen, werden wir feststellen, dass Gott eingreift. Wir müssen diese Sache ernst nehmen. 1. Korinther 11, es heißt, wer also, Vers 27, unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Hier ist die praktische Funktion. Der Mensch prüfe sich selbst. Das heißt, dieser neue Bund zwingt mich, mich selber regelmäßig zu prüfen. Aber du sagst, wenn ich mich prüfe, ich entdecke so sehr viele Dinge, dass ich würde lieber zu Hause bleiben. Das ist uns auch nicht gestattet. Der Mensch prüfe sich selbst und so zu Hause bleiben. Das lese ich nicht in meinem Bibel. Und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Weil Gott fördert zweierlei. Erstens Ehrlichkeit. Der Mensch prüfe sich selbst. Aber zur gleichen Zeit er sagt, und komm! Und komm und schau, was ich für dich getan habe. Weil eigentlich ist es nur im Licht dieser Vergebung durch das Blut Christi, dass wir uns den Mut fassen können, um uns selbst zu prüfen. Und wenn wir uns prüfen, wir können ehrlich und demütig kommen und sagen, Herr, ach, diese Woche meinte ich es so viel besser zu machen, aber dann habe ich meinen Wut verloren mit den Kindern und ich habe das gemacht und das vergib mir, Herr. Aber schreib weiter, Herr. Ich nehme den Kelch. Schreib weiter, du bist mein Herr und König. Darum geht es. Und wie gesagt, es ist ernst zu nehmen, aber sehr freudig. Weil der Herr ermutigt mich, etwas zu tun, immer im Lichte seines Kreuzes. Seine Wertschätzung kommt nie in Frage. Und daher kommt die nächste Frage. Und die nächste Frage ist, was ist eigentlich das Verhältnis zwischen dem Christen und dem Gesetz? Aber ich denke, wir brauchen etwas Luft. Ich brauche wenigstens etwas Luft und etwas Bewegung. Und wir tun das, bitte alle Fenster öffnen und so weiter für ein paar Minuten und dann machen wir kurz weiter. Die ich gerade vorhin gestellt habe, ist eine Frage, die sehr oft unter Christen vorkommt. Was ist das Verhältnis zwischen Christen und dem Gesetz? Und ich habe ein Teil der Antwort schon gegeben, indem wir sehen, aus der Wortlaut des Neuen Bundes, dass Gott beabsichtigt, in unsere Herzen seine Gesetze zu schreiben. Und es könnte uns vielleicht eine Hilfe sein, auch mit zu berücksichtigen, dass im Alten Testament das Gesetz war Torah, das heißt guter Rat. Aber nicht nur Torah, sondern Gesetz plus Strafe. Das heißt, du sollst dies und jenes und wenn nicht, kam die Strafe. Drittens, das Gesetz war die Basis eines Bundes. Also wenn man den Bund, wenn man das Gesetz nicht einhält, dann ist das Bundverhältnis gebrochen. Im Neuen Testament finden wir die Gebote wieder. Als guter Rat, als Ausdruck Gottes Charakters. Es ist nicht der Fall, dass im Alten Testament stehlen war nicht richtig und ist jetzt richtig geworden. Das ist klar. Und so in Schriftstellen wie etwa Römer Kapitel 13 finden wir wiederholt für Christen die moralischen Gesetze. Römer 13, Vers 8 heißt, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist es in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nicht Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und dies tut, so die Antwort ist sehr klar. Gottes Forderung hat sich nicht geändert. Aber der große Unterschied ist, dass die Erfüllung des Gesetzes nicht mehr die Basis des Verhältnisses ist. Und damit wir das wirklich begreifen, ich möchte das mit einer kleinen Illustration klar machen. Ich nenne diese Illustration das Mädchen und das Kochbuch. Hier ist ein junger Mann. Und er möchte, wie manche junge Männer, heiraten. Er sieht ein sehr hübsches Mädchen. Und er kommt zu ihr und sagt, hier habe ich was für dich. Und hier ist ein schön Farbfoto-Kochbuch. Voll Gesetze. Um Apfelstrudel zu machen, du sollst 3 Tonnen Zucker und Mehl und x Kilo Äpfel und mischen und so weiter und in einen Ofen und du wirst Apfelstrudel bekommen. Und er sagt zu diesem Mädchen, ich möchte, dass du meine Frau wirst. Und die Bedingung, meine Frau zu sein, ist, dass du alle diese Gesetze einhältst. Und sie denkt, das ist ein wunderbarer junger Mann. Ich möchte seine Frau sein. Und so sie sagt, wunderbar, einverstanden. Und so die kommen, am ersten Abend kommt sie nach Hause und sie denkt, wenn er von der Arbeit kommt, es wäre schön, wenn er einen Apfelstrudel hätte. So sie fängt an, diesen Apfelstrudel zu kochen. Dann denkt sie darüber nach. Ich muss es absolut perfekt haben. Dann sie fängt an, ängstlich zu werden. Ist alles perfekt? Und sie wird so ängstlich, dass sie dreht das Ofen auf 1000 Grad Celsius. Und es kommt ein Brandofen raus. Und der junge Mann kommt nach Hause und sagt zu ihr, geh zurück zur Mutti. Und wir lachen. Und es ist sehr gut, dass wir lachen. Wir lachen aus mehreren Gründen auch. Erstens, weil wir sehen, dass so eine Basis für ein Verhältnis würde keiner akzeptieren. Ich war in Georgien vor ein paar Jahren. Und die haben mich gebeten, über diese Thematik zu sprechen. Zwischenmenschlich. Und wir haben richtig, mit Recht gelacht, wenn dieser junge Mann hätte gesagt zu dieser Frau, wenn du für mich vollkommen kochst und immer alles tust, was ich sage, dann vielleicht nach 40 Jahren wäre ich bereit, dich zu akzeptieren. Welche Mädchen wäre bereit, das zu annehmen? Es gibt Millionen von Leuten, die genauso über Gott denken. Gott, wenn ich dies und jenes und vielleicht wärst du bereit, nach etwas Zeit mich zu akzeptieren. Das ist ein Gesetzbasis. Nein, nein, du sagst, das wäre verrückt. Es ist ganz anders. Hier ist ein Mädchen und ein junger Mann und die sind verliebt in einander, die akzeptieren einander. Die Basis ist Glaube, das heißt Vertrauen, weil das ist, was Glaube ist. In Lateinisch, cordare, credere. Glauben bedeutet, das Herz zu geben. Das ist, was Glauben ist. Das Herz zu geben. Und jetzt kommt der junge Mann nach Hause, es ist Geburtstag. Für die Frau. Und er hat ein Kochbuch. gibt er das Kochbuch zu seiner Frau. Wie wunderschön. Ich muss einige neue Rezepte probieren. Apfelstrudel, Seite 161. Apfelstrudel. Und jetzt, weil sie ihn liebt, sie versucht, die Gesetze einzuhalten. Aber sie wird befreit, kochen zu lernen, dadurch, dass ihre Annahme bei ihrem Mann nicht abhängt von ihrer Leistung diesen Gesetzen gegenüber. Das ist gerade, was sie befreit, kochen zu lernen. Ist es nicht so? Sie tut es jetzt nicht, akzeptiert zu werden, sondern weil sie akzeptiert worden ist. Und das ist der riesige Unterschied. Mit dem Gesetz als Basis des Verhältnisses. Wir versuchen das zu tun, um akzeptiert zu werden. Und es führt zu Sklaverei. Die Glaubensbasis ist, Jesus hat uns akzeptiert, weil er für uns gestorben ist und wir haben ihn als Herr und Heiland anerkannt, Buße getan, Umkehr. Und wir haben ihn als Herr angenommen. Und das Verhältnis besteht darin. Und das befreit uns, für ihn zu leben. Das ist es. Also dann die Erfüllung des Gesetzes in unserem Leben, das heißt unser geistliches Wachstum, ist nicht der Grund unserer Errettung, sondern die Frucht unserer Rettung. Darf ich das wiederholen? Unsere Haltung, Gottes Forderungen an uns gegenüber, ist so wichtig. Zu unterscheiden zwischen einer Haltung, die kommt von einem Versuch, Gott zu gefallen durch meine Leistung, der zu Sklaverei führt, oder dass ich sehe in Christo, dass ich von Gott akzeptiert worden bin, und das befreit mich, Leben zu lernen. Das ist es. Aber wenn dieses Mädchen, wir kommen immer zurück zu dieses Mädchen, und man sieht, dass ich Apfelstrudel sehr gern habe. Aber das ist nur nebenbei. Ich habe vergeblich heute Nachmittag einen Apfelkuchen gesucht, aber trotzdem. Wenn das Mädchen sagt, es macht gar nichts aus, wie ich koche. Und das geht dauernd so. Es könnte sein, dass man fängt an, vielleicht daran zu zweifeln, ob sie diesen Mann wirklich liebt, nicht wahr? Oder umgekehrt, vielleicht ist er der Koch. Das heißt, unser Benehmen letzten Endes zeigt, wie unser Herz ist. Das ist auch äußerst wichtig. Der Herr sieht unser Herz, er sieht unser Benehmen. Und er erwartet die Frucht der Errettung. Die Liebe in unseren Herzen, die Erfüllung des Gesetzes ist, wie Römer 13 sagt. Und ich habe diese einfache Geschichte eine große Hilfe gefunden. Und ich denke an diese Vortrag in Georgien, in der Universität dort, und mitten in der Reihe saß ein Professor für Biologie. Und als ich dieses erklärt hatte, anhand dieser Geschichte, weil sie so einfach ist, dass auch die Professoren können das verstehen. Der Mann saß dort und saß so 10 Minuten lang mit dem Mund offen. Und ich kam zu ihm nachher und ich sagte, entschuldigen Sie mir, aber ich habe gemerkt, ja, sagte er, Sie haben was gemerkt. Ich habe gedacht bis heute, dass ich Christ war. Jahrelang gehe ich in die Kirche, sagte er. Und heute habe ich entdeckt, dass es möglich ist, zu wissen, dass man von Gott akzeptiert ist. Und dann mit den Tränen in den Augen sagte er, es hat sich gelohnt, dass Sie gekommen sind, nur für mich. Professor in der Akademie der Wissenschaften in Georgien. Oh, das ist eine Botschaft, die sehr wichtig ist. Ist es nicht interessant, wie viele Dinge in dieser Stiftshütte zu unseren Herzen sprechen, um uns Gewissheit zu vermitteln? Weil Gott will, dass wir gewiss sind, weil das ist die einzige Basis, worauf ein Verhältnis aufgebaut werden kann mit ihm. Wenn ich nicht wüsste, dass Gott mich angenommen hätte, ich würde sofort aufgeben. Ich habe eine Frau, eine wunderbare Frau. Und der Wert unseres Verhältnisses liegt darin, dass sie mich ohne Bedingungen akzeptiert hat. Ich kann nicht sagen, warum. Aber sie hat es gemacht. Ich habe Gründe, warum ich sie akzeptiert habe. Aber das ist eine gegenseitige Annahme durch Liebe. Und das ist die Basis des Verhältnisses. Nicht Leistung. Es wäre eine Verleumdung, in zwischenmenschlichen Beziehungen Verhältnis auf der Basis der Leistung zu haben. Wieso ist es, dass wir so leicht so an Gott denken? Eigenartig, nicht wahr? Also dann, wir sind so weit gekommen in unserem Studium. Wir haben gesehen, wie Gott einen Weg zu sich vorbereitet hat. Aber das ist nur die Hälfte der Geschichte. Weil wir sehen, dass es viel mehr in diese Stiftshütte ging. Es gibt diese diese ganze Struktur, die wir gar nicht betrachtet haben. Es gibt dieser Hof mit der Umzaunung und so weiter und so fort. Gibt es etwas darüber zu sagen? Ja, sehr viel. Sehr viel. Weil es gibt zwei Seiten der Sache, wie ich im ersten Vortrag betont habe. Die erste Seite war der Weg zu Gott. Aber dann ist es eine Wohnung für Gott. Und dann ist es ein Zeugnis für Gott in der Welt. Und um das sehr einfach zu halten und nur ein paar Bemerkungen darüber zu machen, wir haben diese Umzaunung ringsum, mit dieser feinen weißen Leinwand, und die hat man zuerst von Ferne gesehen, diese Wand ringsum. Und diese Wand ist aufrecht gehalten durch diese Säulen. Und das ist einfach ein Gedächtnishilfe für mich, um etwas sehr Wichtiges in meine Erinnerung zu bringen. Wir haben gemerkt, dass hier eine Tür ist. Aber wenn die Umzäunung nicht vorhanden wäre, war es nicht nötig, eine Tür zu haben. Die Umzäunung, haben wir gesehen, ist aus feiner Leinwand und wie der weiße Kleid auf einer Braut spricht von Gottes Heiligkeit. Und diese Säule hielten die Umzäunung senkrecht in der Wüste. Säule. Das ist ein Begriff, das in der Bibel mehrfach vorkommt, nicht wahr? Paulus spricht im Galaterbrief, dass er einmal nach Jerusalem ging und er traf dort Petrus und einige anderen, die Säulen waren in der Gemeinde. Oh, wie meinst du, dass sie aus Holz gemacht wurden und haben die Gemeinde so unterstützt, dass das Dach nicht runterfiel? Nein, nein, es ist eine Metapher. Aber ein interessantes Metapher. Säule. Und vielleicht nehmen wir einen kleinen Hinweis aus Galaterbrief und denken halt, diese Säule, die stehen in der Wüste, um gewisse Dinge zu tun. Erstens, um die Umzäunung aufzuhalten und die Tür aufzuhalten. Ist das eine wichtige Aufgabe? Also ich merke, dass das eine Aufgabe für mich ist im übertragenen Sinne. Ich habe die Aufgabe, die Tür zu halten in dieser Welt. Nicht wahr? Und das kann ein sehr gutes Gedächtnis helfen. Es ist eine sehr gute Idee, das zu den Kindern zu lehren, aber auch für Erwachsenen, weil es äußerst praktisch ist. Diese Säulen hatten teilweise eine Doppelfunktion. Erstens die Umzäunung aufrechtzuerhalten und auch die Tür aufrechtzuerhalten. Und einfach von der physikalischen Überlegungen her, es hat keinen Zweck gehabt, die Tür aufrechtzuerhalten, wenn man die Umzäunung nicht aufrecht hielt. Im geistlichen Sinne ist es genauso. Wenn wir die gerechte Maßstäbe Gottes nicht aufrecht halten in der Welt, dann die Welt interessiert sich gar nicht für unsere Tür. Oder? Und wir merken, dass jede Säule hinter der Umzäunung war. Bekleidet in Leinwand. Ja, genau. Und die feine Leinwand ist, sagt Offenbarung, die Gerechtigkeiten der Heiligen. Oh, im Neuen Testament finde ich einen ähnlichen Begriff. Bekleidet mit Christus. Ihr habt Christus angezogen wie ein Kleid. Und das ist äußerst wichtig. Also hat Gott eine Fürsorge, dass wir aufrecht stehen? Es ist sehr leicht in der Wüste für eine Säule aufrecht zu stehen, wenn es nur alleinstehen zu stehen braucht, ohne etwas aufzuhalten. Und so ist es bei uns nicht wahr. Wenn wir nicht brauchen, die Maßstäbe aufzuhalten, die Standard Gottes, dann ist es leicht genug. Aber alsbald man versucht, diese Leinwand aufzuhalten, dann kommt der Wind. Und es ist arg schwierig, dann aufrecht zu stehen, oder? Oder habt ihr das nicht empfunden? Und so hat Gott damals eine Fürsorge, eine physikalische Fürsorge. Jede Säule hat einen Fuß aus solidem Kupfer, einen schweren Fuß. Das heißt, die Säule stand in etwas anderes. Es gibt einen einzigartigen Begriff im Neuen Testament. Ein Begriff, den man nirgendwo anders findet. Und das heißt in Christo. Wir haben gesehen beim Brandopferaltar, dass es Holz war mit Kupfer überzogen. Und der Kupfer haben wir als Bild benutzt von der Stärke seiner Gottheit. Und das Geheimnis, wie ich senkrecht in dieser Welt stehen darf, ist, dass ich in ihm bin. Ist es nicht so? Wie ihr Christus empfangen habt, so wandle in ihm. Und ich merke, dass jede Säule hat einen Fuß. Denk mal darüber nach. Wenn diese Säule keinen Fuß hätte, aber diese Säule einen Fuß hätte und diese Säule einen Fuß hätte, dann müsste diese zwei Säulen die Säule in der Mitte tragen. Diese Säule wäre ein Last und keine Hilfe.
Ist es nicht so?
Und so ist es äußerst wichtig, dass jeder von uns einen Fuß hat. Nicht im buchstäblichen Sinne, sondern im Sinne, dass jeder von uns muss in Christus sein. Sonst werden wir nur eine Last. Und die Tragödie in der Geschichte ist, wenn angeblichen christlichen Kirchen haben keine Differenz gemacht zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen und haben es einfach so breit und weit gemacht, dass es egal ist, ob die Leute gläubig sind oder nicht. Und das Zeugnis ist dadurch fast total zerstört geworden. Wie mein Professor in Cambridge mir einfach mal vor Jahren gesagt hat, ich habe ihn wegen Glaubensfragen ein paar Fragen gestellt. Er sagt, John, wenn die Bischöfe nicht glauben, warum sollte ich glauben? Das heißt, die Bischöfe, woran er dachte, es gibt Gläubige natürlich, waren eine Last auf dem Zeugnis und hatten für ihn das Zeugnis einfach zerstört. Oh, sehr einfache Lektionen, nicht wahr? Aber die sind äußerst wichtig. Und jede Säule hat einen Kopf aus Silber. Das Neue Testament spricht von einem Helm, den wir aufsetzen müssen, wenn wir in der Welt Zeugnis geben. Helm des Heils, der Erlösung. Und wenn jemand mir sagt, hey Mensch, das ist ein bisschen Fantasie jetzt, das kommt. Ja, ja, es kann sein. Aber alle die Dinge, die ich sage, kommen ausdrücklich im Neuen Testament vor. Das ist einfach ein Gedächtnishilfe. Unsere Aufgaben vor der Welt. Aber es ist viel mehr zu sagen. Es gibt oben dort ein Haken und dort unten ein Pflock. Zwischen Pflock und Haken gibt es ein Seil. Und dieser Pflock war ein Mechanismus, wie beim Zelten wir benutzen, um die ganze Sache stabil zu machen. Wir lesen in Jesaja von einem Pflock. In einer sicheren Ort. Aber das Wort für sicher in Hebräisch ist Amen. Ein Pflock in einem Amen-Ort. Und ich kann meinen Kopf verbinden mit einem Pflock in einem Amen-Ort in mehreren Sinnen, nicht wahr? Amen, Amen, sage ich euch. Wahrlich, wahrlich, sage ich euch. Das ist total zuverlässig, was ich sage. Die Verheißungen Gottes, die zuverlässig sind, die dürfen wir begreifen, um uns zu helfen in dieser Welt mit Wind und alles Mögliche und Sand und Sturm und Gewitter senkrecht zu stehen. Und so, es wird ein Bild, das verschiedene Aspekten unseres Zeugnisses in der Welt darstellt. Aber wir müssen zum Schock kommen. Ich möchte nur bemerken, dass wenn es zu dieser Wohnung kommt, hier, und diese Struktur, das ist der zweite Aspekt unserer Verantwortung, eine Wohnung für Gott zu sein. Wir haben zwei Aufgaben, nicht wahr? Zusammengebaut, wie Paulus sagt. Zusammengebaut, um eine Wohnung für Gott zu sein. In unseren Gemeinden. Das ist eine äußerst wichtige Aufgabe. Und diese Struktur kann uns mehrere Lektionen lehren über diese Frage. Und vielleicht, wenn wir Zeit haben, werde ich noch ein paar machen. Aber ich will nur sagen, dass wir diese zwei Aufgaben haben. Erstens vor der Welt. Das Zeugnis, die Tür klar darzustellen. Und das wird nur glaubwürdig, wenn wir Christi-Maßstäbe in unserem Leben wachsen lassen. Aber dann für Gott sind wir auch eine Wohnung. Ein Tempel heißt es. Und das auf zwei Ebenen. Erstens, dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Das heißt, ich als Individuum. Und dann zweitens, wir zusammen bilden ein Tempel für Gott, wo er wohnen kann. Und es ist vielleicht einfach zu merken, ein Punkt, dass diese Stiftshütte aus diese Leitern gemacht würde. Und vielleicht habe ich eine sehr einfache Fantasie. Ein Leiter hat zwei Beine, nicht wahr? Und jedes Bein war in einem sehr schweren Fuß aus Silber. Nicht ein Bein auf der Erde und ein Bein in einem Fuß, sondern beide Beine in diesem Erlösungssilber dort unten. Um senkrecht zu stehen, fast 5 Meter hoch, muss man eine kolossale Wert von Silber auf den Füßen haben. Oh, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, Gott hat sehr viel bezahlt, dass du aufrecht stehst in dieser Welt. Nicht mit Silber oder Gold. Das wäre teuer genug damals. Sondern mit dem kostbaren Blut eines Lammes. Des Lammes Gottes. Und wer kann uns sagen, wie viel Wert sein Blut hat? Sind wir erlöst worden? Um was zu tun? Um eine Wohnung für Gott zu sein. Und so in dieser Stiftshütte gibt es eine Fürsorge, diese Leiter alle zusammen zu haben. Ich könnte ein paar Geschichten auch dort erzählen. Weil natürlich, wenn ein Leiter dort schräg steht, denkt er, dass der andere Leiter, der senkrecht steht, ist schräg. Und wir lachen, weil wir sehen den Punkt sofort. Habt ihr einige schräg stehende Leitern in euren Gemeinden? Na, das kommt nie vor, oder? Natürlich denke ich, dass ich senkrecht stehe, aber wenn ich so stehe, seht ihr alle aus, als ob ihr schräg war. Ist das nicht so? So, es muss eine Fürsorge sein, dass wir alle senkrecht stehen. Aber das würde sehr viel Zeit bedeuten, um euch zu zeigen, wie im Neuen Testament eine Fürsorge gemacht ist, dass wir zusammenkommen. Und am wichtigsten ist die Tatsache, was in der Ecke geschieht. Und in der Ecke, diese Struktur war ein Eckbrett oder Eckleiter. Und im Tempel gab es einen Eckstein. Und das Neue Testament sagt, dass Christus der Eckstein ist. Zu ihm kommend, heißt es in 1. Petrus, weil dies ist ein Haus mit lebendigen Steinen gebaut. Das ist der Metapher aus dem Tempel. Hier hätten wir gesagt, aus lebendigen Leitern. Und das ist, warum es ein Problem ist. Wenn man nur totes Holz hat, mit Leitern auf silbernen Füßen, dann steht dort gut und er steht dort. Aber wenn sie lebendig waren, Mensch, man sagt, steh dort, man geht 2 Minuten weg und dann, wo ist er? Es gibt solche Leute in Gemeinden, nicht wahr? Bist du bereit, Brüder, mit der Sonntagsschule zu helfen? Ja, ich werde dort sein am Sonntag, wunderbar. Und am Sonntag ist er woanders, hat's vergessen. Lebendige Steine sind sehr schwierig. Und wie kann man eine Ordnung haben aus lebendigen Steinen. Benutze eure Fantasie, wenn alle Leute lebendig waren und überall. Wie kann man das schaffen? Gott hat eine Fürsorge. Und die größte Fürsorge ist Eckbrett, Eckstein. Zu ihm kommend. Das heißt immer wieder kommend. Es ist ein Tempel, eine Stiftshütte aus lebendigen Brettern oder Steine. Und so, sie dürfen kommen. Und wenn ich denke, dass ich senkrecht bin, es wäre gut, wenn ich zu Christus komme und ich sage, oh, er sieht nicht so senkrecht aus. Das Problem ist, dass ich nicht senkrecht bin. Und so, ich komme zu ihm. Und das ist der Punkt, diese lebendige Gemeinschaft mit dem Herrn, wo ich ständig komme, damit die Ecken und Kanten und Schrägstehen und all das korrigiert wird, damit ich senkrecht stehe auf der Basis der Erlösung und kann zum Ausdruck bringen die Schönheit seiner Wohnung. Das ist Gottes Zweck, nicht wahr? Ein sehr praktischer Zweck. Aber ein Bau zu bauen ist eine sehr praktische Sache. Ein Zelt aufzurichten ist eine sehr praktische Sache. Und daher sind die Lektionen alle sehr praktisch. Aber ich übergebe euch, diese praktische Seite ein bisschen ausführlicher auszuarbeiten. Wir werden jetzt abschließen mit Gebet. Herr, wir preisen dich für den Reichtum, den wir in deinem Wort vor unseren Augen haben. Wir haben so viel gedacht in den letzten Tagen. Und Herr, vergib mir, wenn ich hier und dort vielleicht dein Wort nicht richtig verstanden habe. Hilf uns alle, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Herr, wir wollen gute Diener sein, die in dieser Welt die wunderbare Schönheiten Jesu Christi sprechen zu Leuten, die keine Ahnung von Gott haben. Hilf uns, glaubwürdige Zeugen zu sein, o Herr. Hilf uns, dein Wort lesbar zu machen in unserem Benehmen, Charakter und Haltung. Wir danken dir für die Gemeinschaft miteinander. Und wir bitten dich, dass du auch uns heute Abend segnen möchtest. Zur Ehre Jesu. Amen.